Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leipziger Grüngeflüsters. Ich bin Matthias und wir werden heute über das Wahlprogramm des Kreisverbandes Leipzig vertieft sprechen. Wir hatten bereits einen Podcast, um das Wahlprogramm allgemein vorzustellen. Und heute wird es um zwei Themen gehen, nämlich von den beiden Arbeitsgemeinschaften Digitales und Klima und Energie, die intensiv mitgearbeitet haben am Wahlprogramm und deswegen ihre Themen hier im Podcast nochmal vertieft vorstellen möchten. So, ich möchte zwei Gäste vorstellen, die zu diesen Themen aussagefähig sind. Zum einen haben wir den Marvin.
Hallo, ich freue mich, dabei sein zu können.
Marvin ist Sprecher für die AG Digitales und kandidiert auch für den Stadtrat im Leipzig Mitte auf Platz 2. Und außerdem begrüße ich Anja.
Hallo, schön hier zu sein.
Sie ist gemeinsam mit mir Co-Sprecherin für die AG Klima und Energie. Und da möchte ich gleich mal die Anja fragen, wie siehst du denn das gesamte Energiekapitel?
Für mich sind so die wichtigen Kernbotschaften und ich glaube auch für euch alle oder für uns alle aus der AG und überhaupt, dass wir im Prinzip die Sachen, die auch derzeitig gesellschaftlich so richtig heiß diskutiert werden, dass wir einfach die Energiewende vorantreiben. Da gibt es einfach mehrere Hebel. Zum einen ja Energieeffizienz steigern und sparen, wo es geht. Und dann die Energieerzeugung zu dekarbonisieren. Weil vielleicht sollten wir uns als erstes immer bewusst machen, die beste und umweltfreundlichste Energie ist auf jeden Fall immer die, die wir gar nicht erst verbrauchen. Und auch die Bundesstrategie sieht ja vor, dass wir hier deutlich weniger Energieverbrauch in Summe haben bis 2045. Und natürlich ist es auch so, wenn wir weniger Emissionen erzeugen, dann hat das für uns ja auch wirtschaftliche Vorteile, Kostenvorteile, weil der CO2-Preis geht ja immer weiter in die Höhe. Also es wurde irgendwann angefangen, das zu bepreisen und das ist jetzt auch das wirkungsvolle Instrument. Energiewende heißt also, wir wollen weg von Nuklear, sind wir schon, von Atomkraft und jetzt wollen wir schaffen, weg von fossilen Energien zu kommen, einfach nur noch Erneuerbares, Wasserkraft, Geothermie und das wollen wir hier auf allen Ebenen umsetzen und auch für Leipzig richtig leben. Der Anteil von erneuerbaren Energien, der steigt ja auch von Jahr zu Jahr und wir wollen hier wirklich mitmachen. Dazu kann man auch noch sagen, die Sektoren Wärme und Verkehr, hier ist noch richtig viel Handlungsbedarf, weil gerade bei Gebäuden noch sehr wenig passiert ist. Das sind riesengroße Hebel. Wenn wir uns bauwirtschaftlich anschauen, was hier für Ressourcen einfließen, Zementherstellung, etc., also riesige graue Energie. Und dann muss ja jede Wohnung wird energetisch versorgt mit Wärme, mit Strom. Also hier ist einfach der Riesenhebel. Ich glaube, 40% an CO2-Emissionen macht das für Deutschland aus. So, also ist die Transformation ist wirklich notwendig und wir können hier, deswegen steht das alles so ein bisschen im Programm verankert, auf Windkraft setzen, auf Solarausbau und natürlich diese Wärmewende total voranbringen. Das ist geboten heutzutage, Technologien sind verfügbar und die Gesetze sind jetzt auch da. Also auf Bundesebene wurden ja echt viele Gesetze erlassen, die hier einfach den Rahmen bieten und was wir hier als Leipzigerinnen und Leipziger wollen, ist, dass das konsequent vollzogen wird und umgesetzt wird. Ist eine Riesenchance auch für uns. Jeder kann sich beteiligen, jede kann mitmachen. Die Leipziger Zivilgesellschaft ist hier aufgerufen. Und wenn man selber mitgestalten kann, dann ist es ja auch gleichzeitig total motivierend. Und das Hauptziel, was ich immer ganz wichtig finde, das wir nie vergessen dürfen, gerade bei diesem Kapitel, wir machen das alles, weil wir in einer Welt leben wollen, die irgendwie in 20 Jahren noch gut belebbar ist, bewohnbar ist, weil wir einfach uns an diesem 1,5 Grad Erwärmungsbegrenzungsziel ganz stark orientieren.
Ja, vielen Dank. Ich würde mal weitermachen mit, ich glaube, Solarenergie ist das, was die meisten kennen, was die meisten schon sehen, die Solarpaneelen, die an Balkonen oder auf Häusern oder auf Freiflächen herumstehen und eigentlich Energie erzeugen, zumindest dann, wenn die Sonne scheint. Und den Schwerpunkt, den wir setzen wollen, ist, wie kann man das in so einer großen Stadt wie Leipzig fördern und verbessern? Und da wollen wir Mieterstrom, ne? Dass auch in großen Mehrfamilienhäusern, dass dort möglichst viele Dächer genutzt werden für Photovoltaik. Die Stadt hat bereits ein Förderprogramm für Balkonanlagen in die Wege geleitet. Das ist, glaube ich, so der einfachste Weg für viele möglich, die so einen Balkon haben, der Richtung Sonne zeigt. So kann man mit einfachen Mitteln, mit einem geringen finanziellen Aufwand teilhaben und selber eine ein kleines Kraftwerk quasi auf seinem oder ihrem Balkon einrichten. Und der nächstgrößere Schritt wäre dann, wie kann man in einem Mietshaus das machen? Und das wäre dann Mieterstrom. Da lief auf Bundesebene einiges, um da die großen Hürden, die es noch gibt, zu vereinfachen und zu senken. Und wir als Leipziger Grüne wollen uns natürlich dafür einsetzen, auch kommunal einen Beitrag zu leisten. Man könnte zum Beispiel die Stadtwerke animieren, dass sie die Abrechnungsmodalitäten übernehmen oder auch mit Förderprogrammen das Ganze unterstützen. Also wir brauchen da weitere Anreize, damit das vorangeht und dass mehr und mehr Dachflächen für Photovoltaik genutzt werden. Eine weitere Option ist, dass man nicht genutzte kommunale Dächer, wie irgendwie auf Schulen oder Kindergärten, die im Sommer leer sind und deswegen nicht selbst die Energie verbrauchen, dass die dann auch an Interessenten abgegeben werden. Ne? Das gab es auch bereits einen Antrag, aber auch das wollen wir weiter im Blick behalten, weil wir haben große Potenziale, große Dachflächen und wollen die, wenn es die Stadt nicht selbst tut, dann an zum Beispiel die Energiegenossenschaft abgeben, die dort dann Solaranlagen betreiben können. Und so wollen wir eine breite Beteiligung aus vielen Ecken, dass jeder oder jede, die möchte, sich selbst beteiligen kann an der solaren Energieerzeugung. So, außerdem haben wir noch weitere Maßnahmen im Wahlprogramm, um Solaranlagen in und um Leipzig zu fördern. Wir wollen eben möglichst auf privaten, gewerblichen und kommunalen Gebäuden das vorantreiben, möchten natürlich vorrangig bereits versiegelte Flächen benutzen, ne? Also nicht Parks oder Wälder natürlich, sondern da, wo eh schon versiegelt ist, da sollen möglichst große Flächen genutzt werden für Photovoltaikanlagen.
Da kann man auch für Leipzig ein konkretes Beispiel nennen. Ne? Wir haben jetzt auf dem Paunsdorf Center ist die größte PV-Dachanlage Deutschlands entstanden und mit dem Betreiber ist die Stadt Leipzig auch gut im Kontakt, das noch auf weiteren Dächern zu bauen. Es gibt ja jede Menge Flachdächer hier in der Stadt, ne? Die ganzen Supermärkte und so. Also das Potenzial für Dach-PV ist in Leipzig auf jeden Fall noch groß.
Genau, das ist ein gutes Beispiel. Und das soll durch eine möglichst allgemeine Solardachpflicht Schule machen und auf vielen Dächern wiederholt werden. Im Wege steht aber auch der kommunale Denkmalschutz. Auch da setzen wir uns dafür ein, dass in der Abwägung zwischen diesen beiden Gütern Solar, PV, sage ich mal, verstärkt berücksichtigt wird. Aber auch da sind schon Schritte gegangen worden. Und wenn es im Einklang ist und geometrisch passt, wird das auch meist genehmigt. Und dadurch hoffen wir, dass eben viele weitere Dächer für Solaranlagen gewonnen werden können. Gut, kommen wir zu einer weiteren erneuerbaren Energieform, nämlich der Windkraft. Wie sieht es denn damit aus in Leipzig, Anja?
Ja, also bei der Windkraft ist es natürlich so, dass wir nicht so viel Potenzial haben wie bei der Solarenergie, weil einfach die riesigen Flächen hier nicht unbedingt zur Verfügung stehen im innerstädtischen Bereich. Anders sieht es aus im Umland. Deswegen gibt es Bestrebungen, dass hier zum Beispiel die Leipziger Stadtwerke dann einfach dort Kooperationen schließen und eine gewisse Anzahl an Windkraftanlagen dort installiert. Also unser Ziel ist es, dass wir ungefähr 20% perspektivisch Windenergie im Strommix dann haben für Leipzig. Und das ist ja auch weiterhin gut ermöglicht worden, auch wieder durch den Rahmen der Bundesgesetzgebung, dass wir hier also das ist jetzt ein sehr sperriges Wort, es gibt ja hier dieses Windanlagenenergiebedarfsgesetz und das besagt ja, dass wir diese Abstandsregeln und die Flächenausweisung novelliert haben. Das bedeutet, es muss deutlich mehr Fläche ausgewiesen werden, nämlich insgesamt 2%. Die theoretisch für Windkraftanlagen zur Verfügung stehen werden. Und da kann dann auch wirklich jeder von dieser Flexibilisierungsklausel Gebrauch machen, die geltenden bisherigen Abstandsregeln aufzuweichen, sodass einfach viel mehr Standorte gefunden werden können. Also die Windkraft ist für Deutschland total wichtig und wir wollen alles ausschöpfen, was geht für Leipzig.
Und das Ziel, was wir damit verfolgen, ist natürlich der Kohleausstieg. Denn südlich von Leipzig steht immer noch für alle gut sichtbar das Kraftwerk Lippendorf, was nicht jeden Tag, aber doch regelmäßig mit großen Rauchschwaden anzeigt, dass da immer noch riesige Mengen an Braunkohle verbrannt werden und CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen wird. das ist unser Ziel, da haben wir lange dafür gekämpft und sind auch schon deutlich näher gekommen, dass man das Kraftwerk irgendwann komplett abschaltet. Ein Grund, warum Lippendorf ursprünglich erbaut wurde, ist die Wärmeversorgung der Stadt Leipzig. Deswegen die Frage, was unternehmen wir, um die Wärmeversorgung quasi auf andere Füße zu stellen und sie mit erneuerbaren Energien abzudecken?
Also der erste Schritt ist ja schon mal, dass wir aus der Wärmeversorgung von Lippendorf ausgestiegen sind, nämlich zum, ich glaube, das war der 1. Januar 2023. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Meilenstein, der geschafft ist. Und wie du das ja schon beschrieben hast, Matthias, also das Kraftwerk Lippendorf ist echt so eine richtige Dreckschleuder. Man sieht es auch echt, Leipzig ist recht flach. Du siehst es ja von der Mitte der Stadt, siehst du dieses Kraftwerk. Und das ist auch echt, wenn wir es so im europäischen Vergleich sehen, das wirklich neuntdreckigste. Also es hat irgendwie 11 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Das ist jetzt ein Jahreswert von 2021, aber das ist wirklich heftig. Genau, und dann heißt das, die Wärmeversorgung, die wollen wir komplett dekarbonisieren. Das ist auf Bundesebene beschlossen und wir müssen es hier kommunal umsetzen. Wir wollen es auch kommunal umsetzen. Und genau, das soll bezahlbar bleiben, weil es entstehen ja jetzt auch viele Ängste und Sorgen und Falschnachrichten. Wir wollen, dass es bezahlbar bleibt. Wir wollen, dass hier jeder mitzieht. Und wir brauchen aber eben auch diese Wärme ohne fossile Energie. Das ist einfach eine riesengroße Baustelle und ein riesiger Hebel zugleich. Wir haben als Stadt Leipzig hier schon sehr früh so eine kommunale Wärmeplanung in Angriff genommen. Da gibt es ja jetzt dieses Gesetz, was eigentlich, also der Bund verpflichtet die Länder, dass seine Kommunen so eine Planung anstellen. Das hat den Status einer Vorplanung und Leipzig hat hier einfach schon sehr zeitig damit angefangen. Wir sind jetzt da schon ganz gut im Kurs und die Ergebnisse dieser kommunalen Wärmeplanung, die sind für Ende 2024 zu erwarten. Und ja, die Ergebnisse sind so vorgeschrieben, dass irgendwie bei größeren Städten über 100.000 Einwohner sollen die Ergebnisse 26 vorliegen. Wie gesagt, wir sind jetzt hier schon ganz gut dabei. Und was macht denn diese kommunale Wärmeplanung vielleicht nochmal so zum Verständnis? Die untersucht die Stadtgebiete und hat dann im Ergebnis, dass dort gewisse Gebiete ausgewiesen werden, die dann an die Fernwärme angeschlossen werden können. Und dann wird es auch Gebiete geben, wo das nicht möglich ist, wo dann also dezentral eine Lösung herbeigeführt werden muss, was dann klassischerweise, ja, was alle jetzt auch so kennen, plakativ, wo sich dann eben ein Grundstückseigentümer oder irgendwo dann eine eigene Wärmepumpe oder ähnliches installieren wird. Und dann gibt es auch noch Gebiete, die prädestiniert sind, so eine Art Insellösung zu schaffen, also so ein Quartiersansatz, eine Quartierslösung. Genau, wo über ein kleines Gebiet die Wärmeversorgung dort einfach autark abgewickelt wird, ohne Fernwärme. Ja, genau. Und das ist dann so, dass dieser Hebel wirklich genutzt wird. Wir wollen hier einfach bei der Wärmeplanung viele Wärmequellen erschließen, die bisher noch nie in Betracht gekommen sind. Wasserwärme, Erdwärme, dezentrale Niedertemperaturnetze und so weiter. Also technisch alles rausreißen, was geht.
Ich kann noch was nennen, das kommt dann später auch im digitalen Teil, bei der Green IT zum Beispiel auch IT-Rechenzentren, also zum Beispiel baut die Uni Leipzig ein KI-Rechenzentrum auf dem alten Messegelände und diese Abwärme soll auch verwendet werden und könnte dann eben so niedrige Wärmenetze eingespeist werden.
Perfekt, genau sowas, ne? Wir haben dann einfach viele Quellen. Und die große zentrale Fernwärme, die muss ich ja sowieso bis 2035 dekarbonisieren. Tatsächlich haben wir bereits in Leipzig so 30% der Menschen, die damit versorgt werden, wenn das dann zukünftig dekarbonisiert ist. Weil, wie gesagt, wir sind aus Kraftwerk Lippendorf Wärme ausgestiegen. Wir haben jetzt einen Vertrag mit dem Industriestandort Leuna, dort die Abwärme nutzen zu können. Genau, und theoretisch soll über die kommunale Wärmeplanung diese Quote aber hochgehen bis auf, weiß ich nicht, ich glaube so 50%, kann man auch nochmal so sagen, strukturell, historisch ist es so, dass wir in Ostdeutschland die Fernwärmenetze recht gut auch schon im Ist ausgebaut haben. Wir liegen ja, wie gesagt, schon bei über 30%. In den alten Bundesländern ist es oft so, dass wir hier nur 10% angeschlossen haben. So, also das heißt, summa summarum, da gibt es dann das Ergebnis, dass wir entweder aus einer zentralen Quelle die Wärme erhalten oder eben selbst investieren müssen. Und tja, und wenn dann diese kommunale Wärmeplanung eben ausweist, so jetzt musst du dich selbst kümmern, eine individuelle Lösung, dann greift auch gleichzeitig dieses Gebäudeenergiegesetz, was jetzt wahrscheinlich auch schon jeder mal gehört hat, wo es auch ganz viel, ganz viele widersprüchliche Aussagen oder auch fast reißerische Presse dazu gab, aber man kann es ein bisschen eingrenzen, das Gebäudeenergiegesetz, das sagt ja letztendlich nur, dass du jetzt, wenn deine Heizung zu alt ist und du die austauschen musst, was du eh irgendwann machen musst, ja, dann musst du es jetzt mit einer klimaneutralen Technologie ausstatten, das muss damit funktionieren. Meistens ist das eine Wärmepumpe, wiederum haben wir auch Technologieoffenheit, das heißt, wir können auch weiter eine Ölheizung theoretisch betreiben, natürlich unter der Prämisse, dass das dann auf der Basis von erneuerbaren Energien passiert. Also das bedeutet in der Praxis, dass ich hier 65% Biosprit zum Beispiel dort einmischen muss, um diese Heizung zu betreiben. Und auch hier ist es ja so, so eine Heizung hat ja eh eine begrenzte Lebensdauer, vielleicht so 20 Jahre. Also muss ich ja eh irgendwann ran und da reinvestieren. Und jetzt mache ich es eben mit einer klimafreundlichen Technik. Genau. Der riesige Hebel ist jetzt nicht nur die Heizungstechnik, ist natürlich dann auch hier Gebäudesanierung, das hat ja ganz, ganz viel Einfluss auf die Wärmeversorgung. So ein altes, unsaniertes Haus aus den 70ern, das verbraucht vielleicht 15 Mal mehr Wärme als ein gutes Haus nach KfW-Standard oder sogar so ein Passivhaus. Also darüber kann man noch ganz, ganz viel erreichen. Und hier gibt es auch Förderprogramme und auch hier ist es wieder wichtig zu beraten und die Förderung, also diese Fördermittel einfach auszunutzen.
Gut, ich glaube auch, dass das die kommunale Wärmeplanung wird ein zentrales Thema werden für die Zukunft, weil nach einem Zitat von einem Beteiligten quasi die halbe Stadt aufgebuddelt werden muss, um entweder eben die Wärmenetze auszubauen oder aber auch Stromleitungen zu verstärken und neue Trafos zu bauen, damit man da, wo es dezentral erforderlich ist oder auch mehr Wärmepumpen einbaut, dass man dort auch die Stromnetze ausbaut. Aber eben, das werden wir als Grüne im Stadtrat kritisch begleiten, werden auch die Leuna-Lieferung hinterfragen, weil das ja auch eigentlich eine fossile Energiequelle ist. Und ja, und diesen Prozess möglichst bürgernah, transparent gestalten, sodass wir auf einem guten Weg sind, auch die Wärme zu dekarbonisieren.
Ihr habt ja jetzt viel über die Energiewende gesprochen, Solar, Wind, die Wärmewende, Stichwort Heizungsgesetz und so. Und da hatten wir ja in den letzten Wochen und Monaten, muss man ja schon sagen, immer ganz viel medialen Aufruhr und viele Mythen sind da aufgetreten. Ne? Stichwort Robert Habeck kommt zu einem nach Hause und reißt einem die Heizungen raus. Und noch viele andere Fake News, auch zu Beginn des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine, hieß es ja dann, wir steuern ein Blackout zu und ist ja alles nicht eingetreten. Haben wir dazu im Kommunalwahlprogramm auch was, beziehungsweise wie würdet ihr das einordnen?
Also genau, es gibt einfach ganz viel, was so kursiert, was auch so zu einer gesellschaftlichen Verunsicherung geführt hat. Im Programm steht ja hier einfach, dass wir viel Beratung und viel kommunizieren müssen und wollen, damit einfach die Leute abgeholt werden und informiert werden. Und grundsätzlich ist das Thema, auch wenn es jetzt hier so explizit nicht im Wahlprogramm steht, das ist einfach ganz wichtig, dass man hier was entgegensetzt und eben dieser Panikmache entgegenwirkt, weil wir können eigentlich hier gute Nachrichten verbreiten. Gerade das, was du hier gesagt hast, Marvin, diese Panikmache und Blackout und dass wir im Dunkeln sitzen und dass wir ja dann gar nicht mehr diesen französischen Atomstrom bekommen, von dem wir uns ja komplett abhängig gemacht haben und so weiter. Ne? Also wir kennen das alle, dass der Atomausstieg viel zu früh war und so weiter. Wir haben nämlich ganz im Gegenteil allen Grund zum Freuen, denn das Jahr 2023 gerade, wo ja die große Panik kam und so weiter, ne? Da stehen wir richtig gut da. Das war nämlich ein Jahr, in dem wirklich der Anteil der erneuerbaren Energien im Strommix satte 58% betragen hat. Also richtig gut. Davon hatte, also jetzt auf Bundesebene, da hatte jetzt Windkraft an Land, hat deutlich zugelegt und die haben hier einfach rein rechnerisch mehr Strom erzeugt als alle Kohlekraftwerke des Landes, dann gab es ja auch immer so diese Sache, dass wir jetzt plötzlich so viel Strom importieren müssen und uns abhängig gemacht haben. Das stimmt ja auch gar nicht. Das waren ja nur 2%, die wir überhaupt irgendwie aus dem Ausland hatten. Davon war der Großteil, also 3/4, waren davon erneuerbare Energien aus meistens Skandinavien. Und dann nur, es waren von diesen 2% nur 1/4 französischer Atomstrom, der ja noch dazu ganz hoch subventioniert wird. Und deswegen war der jetzt auch relativ preiswert im Einkauf, davon abgesehen. Und es ist ja ganz sinnvoll, jetzt sogar manchmal Strom zu importieren. Wozu haben wir denn auch das europäische Verbundnetz? Und wozu sind die Länder alle vom Netz her miteinander verbunden? Weil sonst hätten wir eben unsere Gaskraftwerke laufen lassen müssen länger und so weiter. Ne? Also es wurde auch positiv für 23 so wenig Kohleverstromung wie noch nie vorher gab es. Also richtig gut. Und dann müssen wir auch immer noch mal kurz einfach noch mal ein bisschen zurückblicken, weil wie auch Marvin schon kurz erwähnt hatte, dass der russische Angriffskrieg uns hier im Februar 22 böse getroffen hat und dass hier eigentlich erstmal alle Zeichen auf Energiekrise standen und wir ja kaum wussten, ob wir überhaupt über den Winter kommen und so weiter. Und dann stand in der Presse auch jeden Tag die Füllstandsmenge des Gasspeichers, also der großen Gasspeicher und so weiter. Und wir sehen immerhin jetzt so 2 Jahre später für uns in Deutschland oder hier auch in Leipzig, dass das eigentlich alles okay war. Die Strompreise sind wieder auf dem Level von 2021. Also es ist eigentlich recht viel passiert und wir haben hier gut die Kurve bekommen. Natürlich ist das jetzt sehr privilegiertes Sprechen im Vergleich zu den riesigen Qualen, die dort mit dem Krieg einhergehen für die ukrainische Bevölkerung. Aber was das Energiethema anbelangt, wie gesagt, sieht die Bilanz eigentlich ganz okay aus.
Eben, so können wir eigentlich auch ernten, ne? Weil die Gestehungskosten, also die Erzeugungskosten für erneuerbare Energien sind dramatisch gefallen über die letzten Jahre und geben uns da auch ein bisschen Spielraum, um die erforderlichen Netzausbauten zu finanzieren und damit auch eben eine klimaneutrale Zukunft zu ermöglichen. Weil ich glaube, Unabhängigkeit von Importen ist das Ziel und ist mit erneuerbaren Energien am besten zu erreichen. So, aber kommen wir vielleicht zu einem anderen Kapitel, was wir auch noch drin haben. Nämlich Abfall und Recycling. Was fordern wir denn in diesem Bereich?
Das Thema Recycling und so weiter, da gibt es jetzt auch das Schlagwort Zero Waste City und so weiter, sind auch total wichtig. Da gilt die Handlungsmaxime, dass wir, wo immer es geht, überhaupt erstmal den Anfall von Abfall so gut es geht vermeiden. Und wenn er dann anfällt, so weit wie möglich zu reduzieren und einfach die Dinge und die Ressourcen, die wir haben, nachnutzen zu können. Und wenn dann eben doch noch etwas Müll oder Abfall entsteht, dann wäre die zweite Maxime, dort mit der höchstmöglichen Quote zu verwerten. Das bedeutet also, mit der höchstmöglichen Quote zu recyceln. Hier gibt es ja oft das allgemeine Phänomen, dass die Menschen oft viel zu wenig Bescheid wissen, dass gar nicht so richtig klar ist, wie jetzt richtig Müll getrennt wird oder dass sich die Leute auch gar nicht bewusst sind, was die Konsequenzen von so einer schlechten Mülltrennung bedeuten. Da gibt es so ein Beispiel, wir haben jetzt heutzutage ja in jeder kleinen Sache irgendwo eine Batterie eingebaut, sei es in der Grußkarte mit so einer Melodie, sei es so eine kleine LED-Kerze zu Weihnachten oder blinkende Schuhe und sonst was. Und das ist tatsächlich sehr brandgefährlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab jetzt wirklich viele Brände auf solchen Müllsortieranlagen. Also es ist einfach mega wichtig, dass die Leute Bescheid wissen, wie man Müll entsorgt und trennt. Dass es auch dass es Sammelstellen gibt für Elektrogeräte, Metalle, Batterien, wo es Recyclinghöfe gibt und so weiter. Da wollen wir massiv, dass die Informationsdichte einfach erhöhen, auch noch mehr Sammelstellen schaffen und so weiter. Dass da einfach möglichst sowas nicht mehr passiert und dass wir diese Quoten einfach hochsetzen. Dann gibt es auch diese ganzen tollen Ansätze von Tauschplattformen, von Secondhand-Läden, Reparaturcafés, Mehrwegsysteme. Einfach so in diese Richtung müssen wir denken, dass wir möglichst alles, so lange wie es geht, verwenden, wiederverwenden, weiter nutzen, reparieren oder eben gut trennen, genau. Ja, genau. Und das Bewusstsein wird sich hier auch steigern, je mehr wir hier aufklären und je mehr Angebote wir schaffen, je mehr Sammelstellen und so weiter. Wichtiges Thema.
Ja, ist jetzt so auch mit in dem Kapitel gelandet. Aber auch wichtig, ne? Also es gibt sogar eine Schnittstelle, weil ja auch die Verbrennung von nicht anders verwertbarem Abfall ja auch quasi eine erneuerbare Energiequelle ist oder in gewissen Situationen helfen kann. Ich möchte jetzt noch ein paar Themen ansprechen, die vielleicht so eine Schnittstelle sind zwischen Energie und Digitalem. Es gibt ja die große Diskussion um Smart Meter. Marvin, was ist da so der Stand? Wozu braucht man die und was könnten die helfen quasi in der Zukunft?
Also bei der Idee eines Smart Meters geht es ja quasi darum, wie eine Art intelligente Energiesteuerung in der Wohnung, im Haus zu haben. Zum Beispiel, wenn tagsüber die Solarpaneele schön und die Sonne scheint, wird schön Strom produziert und dann eventuell da auch geschickt etwas im Haus mit zu steuern, zum Beispiel die Waschmaschine laufen zu lassen, wenn gerade eben ein Überangebot ist oder wenn man jetzt noch weitergeht und ein E-Auto vielleicht in der Garage steht, dass das dann geladen wird. Und diese Energie, die im E-Auto ist, kann dann zum Beispiel in der Nacht auch wieder im Winter zum Beispiel für eine Heizung genommen werden. Und all das muss irgendwie gesteuert werden. Also wie wird der Strom sozusagen, der verfügbar ist oder von außen reinkommt oder auch produziert wird, eben intelligent verteilt. Und dafür wird so ein Smart Meter sozusagen gebraucht, dass das auch gut abgerechnet wird. Das vielleicht erstmal zur technischen Erklärung.
Und ich denke, damit kann man auch dann variable Tarife machen. Ne? Momentan haben wir ja einen festen Preis pro Kilowattstunde. Aber wie wir wissen, die Erneuerbaren schwanken. Sie sind zwar günstig in der Herstellung, aber sie stehen halt nicht rund um die Uhr gleichermaßen zur Verfügung. Und so könnte man eben den Verbrauch steuern, sowohl im privaten als auch dann im gewerblichen und kommunalen Bereich. Ja, aber dann kommen wir langsam zu anderen digitalen Themen. Ich glaube, was wir fordern in beiden Kapiteln, sind auch verstärkt städtische Beratungsangebote zu verschiedenen Themen. Wir hatten ja vorhin schon das Thema Gebäudedämmung angesprochen, wo viele vielleicht Fragen haben, was ist jetzt für meinen Fall am besten? Lohnt sich eine Wärmepumpe oder nicht? Und da hatten wir das Prinzip des One-Stop-Shops, also wo man hingeht und umfassend beraten wird und möglichst auch dann schon Kontakte zu Handwerkern oder Betrieben hat, die einem unterstützen bei der Ausführung. Und zum anderen wollten wir auch gewisse Daten für Leipzig sichtbar machen. Ne? Es wird immer wärmer, das ist uns, glaube ich, bewusst durch die Klimawende, durch den Klimawandel. Und dass man muss in der Zukunft, glaube ich, auch verstärkt Warnsysteme installieren, damit die Leute nicht zur falschen Zeit rausgehen oder Sport machen und dann möglichst vielleicht zusammenklappen oder gesundheitliche Schäden davontragen. Also da spielt auch Digitales mit rein, bessere Warnsysteme oder auch sichtbar machen von Klimadaten in der Stadt?
Naja, da können wir gleich in das Kapitel übergehen, beziehungsweise in den einen Punkt, den wir mit drin haben. Der taucht auch auf in dem Kapitel zu einer modernen Verwaltung. Hier ist uns ganz wichtig, dass noch viel mehr Daten durch die Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt wird. Natürlich hier immer mit dem Hintergrund, dass es Daten sind, die jetzt nicht der Vertraulichkeit unterliegen, also keine persönlichen Daten oder so. Wir reden hier aber eben zum Beispiel Wetterdaten, Klimadaten, wie warm wird es eigentlich in einzelnen Straßenzügen und so. Und mit Hilfe dieser Daten lassen sich dann zum Beispiel Frühwarnsysteme ausstatten. Sowas könnte vielleicht auch perspektivisch, ich glaube, es ist auch so geplant, in die Leipzig-App integriert werden. Aber uns Grünen ist eben ganz wichtig, dass hier deutlich mehr offener Daten, Open Data ist auch der Fachbegriff, zur Verfügung gestellt werden, um auch, und das ist so unsere Forderung, eine aktive Teilhabe auch der Zivilgesellschaft zu ermöglichen. Also es gibt da ganz viele Projekte. Eins, was, falls das klappt, oder auch wenn es nicht klappt, werde ich über die AG Digitalis dann weiter in die Fraktion spielen, dass wir eben für Leipzig ein Klimadashboard zur Verfügung stellen, auf dem sich jede Bürgerin, jeder Bürger informieren kann über historische Klimadaten, wie sich das auch entwickelt hat. Ein Element, was man auch in dem Klimadashboard dann sehen können sollte, ist, wie weit sind wir bei der Senkung bzw. Reduktion der CO2-Emissionen in der Stadt. Ich glaube immer, wenn man das sieht und sehen kann und dass es auch besser wird, das motiviert ja auch. Und das ist so die ganze Idee dahinter. Und das ist eben eine unserer Forderungen, genau. Mehr offene Daten, die dann auch im Open Data Portal zur Verfügung stehen.
Ja, das klingt gut. So ein Live-Dashboard, um zu sehen, wo gerade Hitzeschwerpunkte sind, stelle ich mir auch super vor. Ne? Weil bis jetzt gibt es ja nur so eine Art Wärmeatlas, wo man so sieht, die globale oder die gemittelte Belastung pro Quartier. Aber das könnte man noch besser und im Moment gestalten. Ich glaube, die Voraussetzung dafür ist aber wahrscheinlich, dass man noch ein wenig besser die Glasfaserinfrastruktur ausbaut. Das ist, glaube ich, euer erster Punkt. Wie ist denn da eigentlich der Stand in Leipzig und wo fehlt es denn noch?
Ja, der Stand, es könnte besser sein, ne? Und das hören wir ja schon seit vielen, ich würde ja fast behaupten, Jahrzehnten. Das ist ja wirklich schon ein ganz langes Thema. Unsere konkrete Forderung an der Stelle ist einfach, minimalinvasive Methoden bei der Verlegung von Glasfaser zu ermöglichen. Gibt so, das nennt man auch moderne oder alternative Verlegemethoden. Ne? Also bisher ist das Problem, Glasfaser wird meist im konventionellen Tiefbau verlegt. Das sind dann so Mindesttiefen von 60 cm im Boden. Da kommt dann, wenn man so tief gräbt, auf einmal Infrastruktur wie Rohre und Kabel. Das heißt, es ist aufwendige Planung. Und klar, umso mehr Erde man irgendwo rausschippen muss, umso aufwendiger wird es. Das heißt also auch, es verlangsamt sich die Verlegung. Und da gibt es aber mittlerweile einfach viel modernere und vor allem günstigere, deutlich günstigere Verfahren, wie eben zum Beispiel das Fräs- oder Trenching-Verfahren. Da wird einfach mittels Frästechnik werden schmale Gräben oder Schlitze in Böden, aber auch Asphalt oder Gehweg- oder Untergehwegplatten gemacht. Die sind dann halt nur wenige Zentimeter tief. Dadurch werden auch keine anderen Leitungen, die da eventuell verlegt sind, gefährdet, weil es in der Tiefe einfach nichts gibt, was bisher verlegt wurde. Und da lässt sich sehr gut, sehr schnell Glasfaser verlegen. Und das ist auf jeden Fall einen guten Weg, um Steuermittel zu sparen und auch generell den Ausbau deutlich zu beschleunigen. Und dafür setzen wir uns ein, dass das hier in Leipzig auch möglich wird.
Da passiert ja schon eine ganze Menge, oder? Also gefühlt gibt es ja überall Baustellen, wo gerade Glasfaser verlegt wird.
Das wird dann meistens gleich oder kann dann mitverlegt werden. Ja, das stimmt. Da kann man es dann auch in dem Tiefbau machen, wenn der eh aufgegraben wird. Aber wenn wir immer erst warten, bis eine Baustelle irgendwie kommt, dann verzögert sich es ja wieder. Und genau diese Trenching-Verfahren machen das deutlich schneller, deutlich einfacher. Da kann innerhalb von einem Tag eine ganze Straße sozusagen das Kabel entlang gelegt werden.
Ja, ich denke, ein weiteres Kapitel ist ja Green IT. Denn bei aller Begeisterung über Digitalisierung und moderne Technik verbrauchen ja die ganzen Systeme doch eine ganze Menge Strom und sorgen da schon auch für CO2-Emissionen. Was sind denn da so Forderungen, um das zu begrenzen?
Ja, vielleicht kurz zur Einordnung. Also wenn man das Internet als Staat betrachten würde und die ganzen Geräte, die da sozusagen mit verbunden sind und ja Energie verbrauchen, könnte oder würde das Internet so auf Platz 6 weltweit so im Ländervergleich stehen. Also es ist wirklich mittlerweile sehr viel Energie, die diese ganzen technischen Geräte verbrauchen. Und genau deswegen ist es eben sehr wichtig, auch bei der Beschaffung von Soft- und Hardware durch die Stadt eben hier drauf zu achten, dass wir da den Energie- und Ressourcenverbrauch senken. Das Ganze wird dann so unter dem Oberbegriff Green IT zusammengefasst. Und hier möchten wir einfach, dass die Stadt eben bei der Ausschreibung und der Beschaffung auf energiesparende und umweltschonende Herstellung, Nutzung, Recycling und Entsorgung der angeschafften IT achtet. Und wie vorhin schon angesprochen, fällt darunter eben auch die Verwendung von Abwärme in Rechenzentren, die hier entstehen.
Auf Platz 6 ist ja richtig krass. Also im Ländervergleich wäre das Internet auf Platz 6 der CO2-Emissionen weltweit. Das ist ja richtig heftig.
So ungefähr, ja, genau. Ja, man merkt es nicht, ne? Man nutzt sein Telefon, man schießt das Foto, es wird in die Cloud hochgeladen. Das kostet eben alles Energie und Was wir ja auch beobachten ist, dass wenn gerade technische Geräte effizienter wird und dadurch meist auch preiswerter, dass dann mehr Menschen sich diese Geräte anschaffen. Das ist dann so ein sogenannter Rebound-Effekt, ne? Also nur weil eventuell die Geräte effizienter werden, steigt aber gleichzeitig die Nutzung, Stichwort auch Streaming, ne? Heute wird alles gestreamt und das frisst alles Energie und da müssen wir eben auch agieren. Und für die Stadt bestehen eben hier die Möglichkeit, bei der Beschaffung eben da besonders drauf zu achten. Da gibt es dann auch zum Beispiel ein Label, der Blaue Engel, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, der einen oder anderen. Und das gibt es mittlerweile auch für Softwareprodukte, also leider erstmal nur für eins, ein Open-Source-Produkt, um Office-Dokumente anzugucken, aber immer mehr Softwarelösungen sind bemüht, eben diese Blaue Engel-Zertifizierung zu bekommen und damit wird eben ein niedriger Ressourcenverbrauch, eine Energieeffizienz abgesichert und darauf sollte sich Leipzig dann eben besonders konzentrieren, solche Software und auch zertifizierte Hardware anzuschaffen.
Ja gut, ich glaube, eine weitere Forderung, die ich da sehe im Programm, ist ja, dass ihr wollt die digitale Teilhabe erweitern oder ermöglichen überhaupt erst mit einer Dialogplattform. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das ist einfach deutlich mehr als quasi die Bürgerbeteiligung, wie wir es bisher so kennen, ne? Also so eine Bürgerbeteiligung, wie sie aktuell ja immer stattfindet, ist, die Stadt überlegt sich was, macht dann vielleicht eine Umfrage. Und das Problem ist da immer, man kann nur so aus vorgefertigten Alternativen dann auswählen, was gefällt mir nicht. Es fehlt da also irgendwie dieser Austausch sowohl der LeipzigerInnen mit der Verwaltung auch als auch in der Bürgerschaft untereinander. Und sowas soll eben so eine Dialogplattform bieten, dass dort die Stadtgesellschaft Ideen einbringen kann, untereinander diskutieren kann und dann an die Verwaltung herantreten kann, auch die Verwaltung auf dieser Plattform mit der Stadtgesellschaft diskutieren kann, um einfach aus diesem Blick oder aus dieser Perspektive von Verwaltung zu Bürgerschaft das quasi bidirektional zu machen. Also dass es in beide Richtungen möglich ist, miteinander zu kommunizieren, sich auszutauschen, Ideen zu entwickeln, wie wir diese Stadt voranbringen wollen. Und dass es viel zu tun gibt, das wissen wir alle, ne? Ihr habt jetzt die Themen Energiewende, Wärmewende schon angesprochen. Digitalisierung ist ein Riesenthema. Klimawandel, also es gibt da einfach viel, wo wir auch sagen müssen, das kann eine Stadtverwaltung nicht alles alleine lösen, sollte sie auch nicht. Dafür gibt es viele kluge Köpfe in dieser Stadt, gerade in dieser Stadt wie Leipzig. Und mit so einer Dialogplattform wollen wir dieses Potenzial besser ausschöpfen bzw. heben.
Aber würde das heißen, dass so ein klassisches Dialogverfahren, ich habe es gerade erlebt hier, um die Ecke ist das Jahrtausendfeld, wo das jetzt bebaut werden soll. Und da gibt es ein, ich nenne es mal klassisches analoges Dialogverfahren, wo aber Leute sich dann in einem Raum versammeln und zusammen diskutieren, wie man nun genau, was man wohin baut, wo man vielleicht die Sportplätze macht von der Schule und wo man Platz lässt oder die Bauvolumen hinpackt. Ist das so in diese Richtung gedacht für solche Verfahren oder schwebt dir da was ganz Allgemeineres vor, dass man immer mal wieder über, keine Ahnung, Straßenführung oder Verkehrsdichte diskutieren kann?
Ja, das ist da auch mit inkludiert sozusagen. Es gibt noch einen anderen Teil im Kapitel, da waren wir jetzt als AG Digitales nicht so dran beteiligt, geht aber auf dieselbe Forderung ein, nämlich barrierefreie und digitale Beteiligungsformate. Du hast es ja gerade angesprochen. Meistens sind solche Beteiligungsformate analog. Und was noch hinzukommt, ist, die finden sehr häufig vormittags statt. Das ist eben für Menschen, die einer regelmäßigen Arbeit nachgehen, dann schwierig zu machen, sich daran zu beteiligen. Und so eine Dialogplattform ermöglicht dann eben zum Beispiel abends nach der Arbeit vom Sofa aus mitzudiskutieren, ne? Dort auch Ideen einzubringen, um so eben viel mehr Menschen ein Angebot machen zu können, sich zu beteiligen in dieser Stadt. Genau, ja.
Was ich hier außerdem lese, ist, es soll ein offenes und dezentrales Social-Media-Angebot erstellt werden. Also wie ist das quasi eine neue Plattform oder wollt ihr euch an irgendwas andocken? Wie ist das gedacht?
Naja, aktuell ist ja die Stadt auf mehreren Plattformen unterwegs, also Twitter oder wie es jetzt neu heißt, X oder X und Facebook und Co. Und alle diese Angebote haben aber eben das Problem, dass wenn darüber Informationen gestreut werden durch die Stadt, dass das zum Preis der persönlichen Daten der Bürgerinnen und Bürger quasi dann stattfindet. Ne? Also ich brauche dann ein Konto auf diesen Plattformen. Meistens kann man sonst die Beiträge gar nicht einsehen und so weiter. Und genau hier kommt diese Forderung ins Spiel. Ein offenes, das heißt, ich kann auch mir dort die Informationen, die veröffentlicht werden, anschauen, ohne dass ich mich registriert habe oder ein Konto da habe. Und dezentral, dass man unabhängig ist. Ne? Wir haben das jetzt gerade mit Twitter und Elon Musk eben so erlebt. Was passiert, wenn da jemand mit sehr viel Geld kommt und meint, ach, das, was auf der Plattform besprochen wird, das gefällt mir nicht. Ich habe da eine andere Sicht, wie das da ablaufen soll. Ich kaufe mir das jetzt einfach, ändere die Regeln. Und das halten wir für sehr gefährlich, dass eben man sich so in die Abhängigkeit von einzelnen Personen begibt und wollen hier eben, dass die Stadt ein weiteres Angebot macht, das unabhängig ist. Speziell könnte man hier nennen Mastodon, das hat vielleicht die eine oder andere Person auch schon mal gehört. Das ist quasi wie so eine Twitter- oder X-Alternative. Und Mastodon gehört aber in ein viel größeres Universum, das nennt sich das Fediverse, kommt quasi so ein Kofferwort aus Federation und Universe. Und da können ganz viele verschiedene Dienste in diesem Universum miteinander kommunizieren. Es gibt da zum Beispiel auch eine Instagram-Alternative und so weiter. Und das Schöne ist aber da, also ich könnte dann auch, wenn ich einen Mastodon habe, auch jemanden folgen, der auf so einer PixelFed, heißt das, auf dieser Instagram-Alternative ist, kann ich genauso abonnieren und mir dort offen angucken. Und das möchten wir gerne, dass eben die Stadt das macht, um eben ein Informationsangebot zur Verfügung zu stellen, wo ich als Bürgerinnen und Bürger nicht gezwungen bin, meine persönlichen Daten da noch mit preisgeben zu müssen und trotzdem in Kontakt treten kann mit der Stadt. Vielleicht noch zur Einordnung, die sächsische Datenschutzbeauftragte hat das Ganze ja auch ins Rollen gebracht und nämlich ein Facebook-Verbot für öffentliche Stellen sachsenweit auch gefordert. Also es gibt hier auch eine rechtliche Forderung, Alternativen zu schaffen, beziehungsweise ist das unsere Idee. Wir wollen jetzt nicht von heute auf morgen, Facebook soll weg, aber überhaupt braucht es erstmal die Alternative, um vielleicht in Zukunft sagen zu können, okay, wir wollen uns nicht mehr in dieser Abhängigkeit bewegen und dafür braucht man aber, ne, Henne-Ei-Problem, braucht man erstmal die Alternative und die muss aufgebaut werden und das ist unsere Forderung.
Würde auch Mastodon vielleicht noch zu mehr Popularität verhelfen, inmitten der Flut von Twitter-Alternativen?
Da möchte ich kurz noch einhaken. Der KV Leipzig, also der Kreisverband, wir Grünen hier in Leipzig, haben auch einen Mastodon-Account. Wer da Lust drauf hat, einfach mal schauen. Ist unter @grüne_leipzig@grüne.social zu finden. Aber ich glaube, alle, die Mastodon nutzen, werden das finden.
Was ich außerdem noch sehe, es gibt das Leipziger Ratsinformationssystem, ne? Das ist vielleicht zur Erklärung, sämtliche Beschlüsse des Stadtrates, aber auch viele weitere Dokumente, die in den Stadtbezirksbeiräten, also untergeordnet erstellt werden, Tagesordnungen, Protokolle von Sitzungen, all das findet sich in diesem Ratsinformationssystem. Und ihr seid damit jetzt, wie ich vermute, nicht so ganz zufrieden. Was wollt ihr denn da verbessern?
Ja, zum einen überhaupt erstmal die Sichtbarkeit. Wir müssen immer wieder feststellen oder stellen immer wieder fest, dass viele Menschen das noch gar nicht kennen. Ich kann mir die ganzen Beschlüsse des Stadtrats anschauen und die sind öffentlich verfügbar. Ja, sind sie im Leipziger Ratsinformationssystem. Also um die Sichtbarkeit geht es uns zum einen und eben aber auch die Qualität. Also es ist, man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen und einarbeiten, um zu verstehen, wie das aufgebaut ist, um da genau rauszufinden, was wurde wann beschlossen, wie ist da die Umsetzung, was sind die einzelnen Beschlusspunkte. Und das wollen wir verbessern. Und vielleicht, um ein konkretes Beispiel zu bringen, wie man das verbessern kann, nämlich mit künstlicher Intelligenz. Hier gibt es an der Stelle tatsächlich einen sehr guten Einsatzzweck dafür. Kann man sich mal angucken. In Berlin gibt es da aktuell ein Projekt, das nennt sich Parla. Und da wurde ChatGPT genommen. Man hat die ganzen Beschlüsse aus dem Berliner Ratsinformationssystem quasi hat ChatGPT drüber schauen lassen und kann jetzt eben in diesem System suchen, indem man mit natürlicher Sprache einfach fragt. Ne? Also lässt sich dann die Frage stellen, wenn wir es mal jetzt auf Leipzig übertragen wollen, wäre dann das Ziel eben sagen zu können, was gibt denn die Stadt Leipzig pro Jahr für Digitalisierungsprojekte aus? Und da würde man dann eine direkte Antwort kriegen, auch mit gleich mit den Quellen, also in welchen Dokumenten steht das so konkret drin, dass man dann da auch sozusagen den Nachweis hat, wo kommt diese Information her. Das ist so eine Idee für eine Verbesserung, dass das einfach deutlich einfacher nutzbar wird für alle und man nicht immer jeden konkreten Begriff kennen muss.
Das klingt echt richtig gut, weil ich habe mal irgendwas im Ratsinformationssystem gesucht. Ich muss sagen, ich fand es wirklich sehr beschwerlich, was Konkretes zu finden. Und wenn ich es dann gefunden habe, war ich mir irgendwie immer noch nicht sicher, was war jetzt beschlossen, was war eigentlich der Ursprungsantrag, wie ist die Historie. Also man sieht da echt nicht durch, also richtig cool.
Ja, da haben wir doch auch künstliche Intelligenz noch untergebracht in diesem Podcast. Das Buzzword schlechthin. Aber gehen wir zu einem weiteren Thema, nämlich digitale Bildung. Also da wollt ihr quasi an Schulen und Kitas auch die digitale Angebote kostenfrei unterbreiten, wenn ich das richtig lese. Was stellt ihr euch da vor im Vergleich zu dem, wie es bis jetzt läuft?
Genau, na, zum einen ist uns ganz wichtig die Medienkompetenz. Wir sehen das ja jetzt oder auch schon über die letzten Jahre kann man das verfolgen. Ne? Also die, was ihr vorhin auch schon angesprochen habt, Desinformation, Fake News, das beruht oder dass das so erfolgreich ist, hat ja auch ein Stück weit damit zu tun, dass einfach die Kompetenz da fehlt, das gut einordnen zu können, verstehen zu können, wie relevant ist das. Und da wollen wir einfach das Angebot deutlich verstärken, verbessern, das eben nicht nur im schulischen Kontext, sondern eben auch außerschulisch und auch nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern eben auch für Erwachsene. Eine Forderung dazu ist, wir hatten jetzt über die Grünen im Landtag, konnten wir in der aktuellen laufenden Legislatur es ermöglichen, dass Jugendhakt, das ist ein Projekt der Open Knowledge Foundation aus Berlin, die bieten für Kinder oder beziehungsweise für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren Angebote an zum Kennenlernen von Technik sozusagen. Es hat nicht nur mit Programmierung zu tun, sondern generell sich einfach mit Technik und was es auch für Auswirkungen auf Gesellschaft hat, damit zu beschäftigen. Und jedenfalls gibt es jetzt diese Förderung auf sächsischer Ebene und da sind auch Labs entstanden in Freiberg, in Görlitz, in Dresden, aber eben nicht in Leipzig. Und genau das ist eine Idee, dass wir uns hier einsetzen, dass wir auch so ein Jugendhakt-Lab nach Leipzig holen und bekommen, um damit eben dieses Angebot für Jugendliche zu erweitern. Um jetzt zu Erwachsenen zu kommen, da stellen wir uns vor, eben auch mehr Angebote diesbezüglich an den Volkshochschulen zu etablieren, anzubieten. Und auch ganz wichtig, ne, weil wir ja wieder im digitalen Sinn und Teilhabe, eben das Ganze auch als Online-Angebote zur Verfügung zu stellen, um hier zeitlich unabhängig zu sein. Dass eben auch Menschen, die vielleicht abends ihrem Hobby nachgehen und sagen, ja, da kann ich jetzt nicht in die Volkshochschule gehen, aber irgendwie will ich mich trotzdem damit beschäftigen, dann eben ein Online-Kurs auch angeboten wird oder in Video, genau.
Ja, das ist auch eine breite Palette an Anforderungen, die auch für alle dann erreichbar sind. Ne? Also auch für, nicht nur für Schulkinder, sondern auch für den Berufstätigen oder Rentner, die dann Volkshochschulangebote besser nutzen können.
Du hattest noch den Punkt Kosten oder generell Bereitstellung von digitalen Angeboten eben angesprochen. Die Eltern werden es vielleicht wissen und kennen. Aktuell ist es so, dass die Schulen sich selber um diese ganzen digitalen Dienste selber kümmern. Also Stichwort Stundenplan, der übers Internet abgerufen werden kann, Notenheft und so weiter. Das macht bisher jede Schule für sich. Und da wollen wir auch gerne, dass hier quasi die Stadt als Schulträger ein zentrales Angebot macht, idealerweise Open-Source-Lösungen, offene, frei verfügbare Lösungen direkt anbietet, damit eben nicht jede Schule sich mit den Funktionen, Angeboten und auch Datenschutz und so weiter auseinandersetzen muss, sondern im Zweifel sagen kann, ah, da gibt es ein super Angebot über die Stadt selbst und die Dienste nutzen wir dann gleich, das spart Ressourcen, Zeit, auch Aufwand für die Lehrkräfte an den Schulen und so weiter. Also das ist noch eine Forderung und gleichzeitig auch das Angebot an Materialien, Lernmaterialien zu erhöhen, also Schulbücher, Notenhefte, Klassenbücher, Vertretungspläne, Elterninformationen und so weiter. Das möglichst immer auch unter einer offenen Lizenz, damit das nur einmal mit Steuermitteln finanziert werden muss und dann aber für alle zur Verfügung steht. Das ist auch so ein Credo, was wir so in der AG Digitales, aber auch wir Grünen immer fordern. Und noch ein kleiner Punkt, der ganz wichtig ist. Es gab ja, ich weiß jetzt nicht, wann das genau war, aber der Digitalpakt Schule, ne, zwischen Bund und den Ländern. Da gab es ja eben Geld vom Bund für Endgeräte an den Schulen und das hat hier in Leipzig auch super geklappt. Wir waren eine der ersten Städte in Deutschland, die das Kontingent auch für uns ausgeschöpft hatten. So, und jetzt gibt es eben an den Schulen diese Endgeräte. Ja, und jetzt? Da fehlen ja noch Lernkonzepte und auch entscheidend ist, die Dinger müssen ja auch gepflegt werden, ne? Also die Geräte, die brauchen Updates, die müssen eventuell auch mal bereinigt werden, wenn da Kinder, Jugendliche, die SchülerInnen irgendwas drauf gemacht haben. Und da ist zurzeit eine Lehrkraft an der Schule, die sich da freiwillig melden kann und sagen kann, ja, ich würde das übernehmen. Und dann bekommt die so nach meiner Kenntnis so ein oder zwei Wochenstunden zur Verfügung. Und für alle, die sich ein bisschen damit auskennen, Hardware, Endgeräte, Geräte auf dem Stand zu halten und zu pflegen, wie aufwendig das ist. Und das reicht einfach nicht. Und das ist auch eine Forderung, dass wir uns dafür einsetzen oder die Stadt auffordern, sich dafür einzusetzen, das Stundenkontingent für diese IT-Beauftragten an Schulen zu erweitern. Wir können uns da nur einsetzen, weil das ist ein Landesding, ein Landesthema, aber trotzdem wollen wir da dranbleiben, um das auch zu verbessern.
Gut, ich denke, ein weiteres Thema ist ja die Mobilität und da gibt es, viele von euch haben sie vermutlich, die Leipzig Move-App. Die verbindet verschiedene Verkehrsträger. Also man kann damit, glaube ich, Straßenbahn fahren, sich ein Auto ausleihen, ein Leihfahrrad finden und ausleihen. Also man eigentlich schon eine gute integrierte Verkehrslösung. Und was schlagt ihr vor, um die Leipzig Move App noch besser zu machen?
Ja, ein konkreter Punkt in der Leipzig Move App ist, um irgendwas da drin nutzen zu können, muss man sich erstmal registrieren, also persönliche Daten hinterlegen. Und da stellen wir jetzt mal grundsätzlich in Frage, ob ich für eine Kurzstrecke oder ein Stundenticket hier im Stadtgebiet, ob ich dafür meine persönlichen Daten hergeben will. Ne? Wenn ich am Automaten muss ich es ja auch nicht, warum muss ich es in der App? Also unsere Forderung ist einfach hier, dass für alle Angebote der Leipzig Move App, für die nicht zwingend persönliche Daten oder eine Registrierung notwendig ist, eben quasi ohne Registrierung dann auch angeboten werden. Und ein zweiter Punkt ist noch ein digitales Bildungsticket für die Metropolregion Leipzig-Halle und das dann natürlich auch im Idealfall integriert in die Leipzig Move App. Also dass das nicht nur, bisher ist das immer noch eine Chipkarte und das muss ja auch moderner gehen und direkt eben sich in die App integrieren lassen. Das ist auch noch eine Forderung.
Aber das würde heißen, dass auch jedes Gymnasialkind dann eigentlich schon ein Handy mitführt, um dann das vorzuzeigen.
Das ist ein guter Punkt. Danke, dass du das so ansprichst. Nein, also es soll kein Zwang sein. Ne? Immer als sozusagen alternatives Angebot für die, die das gerne möchten, die sagen, ich bin Digital Native, ich möchte das gerne digital alles auf meinem Telefon haben und nutzen können. Aber wir wollen ja niemanden quasi ins Digitale zwingen. Also das ist auch immer eine grüne Forderung, immer das analoge Angebot weiterhin zur Verfügung zu stellen. Sei es für ältere Menschen, die sagen, Mensch, das ist alles nicht aus meiner Zeit und ich möchte mich damit nicht mehr beschäftigen, was vollkommen legitim ist. Oder aber eben, wie du gerade schon gesagt hast, genau, Kinder, es schwierig ist, dann sozusagen die Eltern passiv dadurch zu zwingen, ihren Kindern frühzeitig schon irgendwie ein Smartphone in die Hand drücken zu müssen, das ist nicht unsere Forderung. Also immer als alternatives Angebot soll das gesehen werden.
Genau, weil du bestätigst, dass sicherlich zur guten digitalen Bildung für die ganzen Kinder zählt ja ganz gewiss auch, dass da erstmal der gesunde Umgang mit digitalen Medien und Geräten geübt wird, dass man da eigentlich ganz wichtig weiß, wo ist die Grenze und wie viel tut mir gut und welche Apps nutze ich und so weiter.
Genau, das gehört mit in die Thematik, die wir eben schon besprochen hatten, zur Medienkompetenz, da auch das deutlich auszubauen. Ich sehe das auch bei meiner Tochter an der Schule, da haben jetzt eben alle ein Smartphone, sie geht in die 5. Klasse auf dem Gymnasium, dort haben sehr viele der SchülerInnen, gerade der Mädchen, alle schon ein TikTok-Konto und so weiter, obwohl rein rechtlich gesehen, das noch gar nicht so richtig möglich sein sollte, weil es, glaube ich, alles ab 13 so nach meinem Kenntnisstand. Und da entsteht so ein richtiger sozialer Druck. Und wir müssen öfter zu Hause mal drüber diskutieren, warum brauchst du das überhaupt? Und meistens mit dieser Frage stellen wir dann fest, okay, so richtig weiß sie noch gar nicht, wofür sie das verwenden will, aber es ist einfach der soziale Druck. Und genau, das ist eben auch so was, was wir gerne mehr fordern wollen, dass die Medienkompetenz, dass dieses damit Beschäftigen auch an Schulen viel stärker stattfindet.
Okay.
Dann kommen wir noch zu dem nächsten größeren Kapitel. Da geht es um die öffentliche Verwaltung. Auch die wollt ihr oder wollen wir als Grüne moderner gestalten. Was sind da so die wesentlichen Ideen?
Ja, moderne Verwaltung. Ne? Ich glaube, wir Leipziger können da alle, haben da mindestens eine Erfahrung. Und ich glaube, die wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben, ist das Stichwort Terminvereinbarung Stadt Leipzig. Daran kann man das, glaube ich, ganz gut mal darstellen. Das einfach bisher, dass die Online-Terminvergabe so war, dass an einem bestimmten Zeitpunkt des Tages wurden die Termine eingestellt. Wenn man das wusste, dann konnte man da drauf gehen und konnte sofort die Termine reservieren. Das schließt aber, ne, Stichwort Teilhabe, wieder viele Menschen aus, die zu dem Zeitpunkt eben nicht online sein können. Oder eben auch ältere Menschen, die das nicht online buchen wollen und dann sind die Plätze weg. Und eigentlich noch viel krasser, dann war ich auf der Plattform und gesehen, es gibt keinen Termin, dann muss ich morgen wieder drauf am nächsten Tag und modern und vor allem proaktiv ist hier das entscheidende Wort, wollen wir gerne ein Umdenken einfach, dass ich zum Beispiel wollen wir ein Umdenken, dass ich auf zum Beispiel auf die Online-Terminvereinbarung gehe, es gibt keinen Termin frei, also hinterlasse ich Kontaktinformationen und sage, ich bräuchte für die Angelegenheit einen Termin und dann kommt die Verwaltung auf mich zu. Das verstehen wir unter proaktiv. Kann man natürlich auch weitergehen, da muss man dann immer schauen, was liegt in der kommunalen Aufgabe und was nicht, aber jetzt Stichwort auch Personalausweis. Warum muss ich mich daran erinnern, wann mein Personalausweis abläuft? Das weiß der Staat auch und dann kann er mir Bescheid geben und sagen, ey, dein Personalausweis läuft aus, im Idealfall kriegst du vielleicht sogar gleich den neuen zugeschickt oder zumindest dann den Hinweis, komm doch mal bitte aufs Amt, weil wir müssen dich einmal nochmal persönlich sehen, um es zu validieren, aber genau in diese Richtung.
Genau, und der Staat, er legt uns ja überhaupt erst die Pflicht auf, so einen Ausweis mit uns zu führen.
Das kommt auch noch hinzu, genau. Und dann bin ich aber der Bittsteller und muss immer, darf ich mal meinen Ausweis verlängern? Ja, tut uns leid, haben wir jetzt keinen Termin frei, musste warten. Da wollen wir deutlich besser werden. Und auch was dazu eben auch gehört, ist, dass generell diese Verwaltungsprozesse neu gedacht werden. Ne? Also ein schlechter analoger Prozess, das ist eben bisher leider bei der Digitalisierung passiert das immer, der wird einfach eins zu eins ins Digitale übertragen. Ich möchte es eigentlich gar nicht digital nennen, eher elektronisch. Es findet dann irgendwie an dem Computer statt, aber wirklich moderner, neuer ist es nicht. Ich habe genauso Formularfelder dann auf einer Webseite, genauso wie wenn ich das Blatt, den Antrag vor mir liegen habe und muss dort alles ausfüllen. Da gibt es keine technische Unterstützung, keine Hilfestellung, keine Auswertung. Ich schicke trotzdem ein fehlerhaftes Formular weg, dann kriege ich erstmal die Meldung zurück, da fehlen uns noch Infos. Das kann alles besser werden. Also ne, die Idee ist, oder der Gedanke ist, ein schlechter analoger Prozess, den einfach zu digitalisieren, führt zu einem schlechten digitalen Prozess. Also müssen auch viele Prozesse neu gedacht werden. Stichwort eben, was ich gesagt hatte, mit der Online-Terminvereinbarung oder eben das Proaktive auf die EinwohnerInnen zugehen durch die Verwaltung.
Den Spruch kenne ich auch, mit dem schlechten analogen Prozess wird ein schlechter digitaler Prozess. Und dann finde ich auch immer noch ganz treffend, Digitalisierung nicht der Digitalisierung wegen.
Genau, also mein Hintergrund ist Informatik, bin digital affin, digital nativ und versuche alles quasi, zumindest was so meine Arbeit und Ehrenamt und so betrifft, immer digital alles da zu haben, keine Zettelwirtschaft. Bin deswegen jetzt aber kein Evangelist, der jetzt sagt, das muss alles ins Digitale.
Ihr erwähnt auch einen Prinzipien, nämlich die einer offenen Verwaltung. Was ist damit gemeint? Es bezieht sich ja vermutlich auch auf digitale Prozesse. Deswegen die Frage, wie offen ist es denn dann?
Dahinter verbirgt sich, also sind mehrere Themenfelder, die dahinter nicht versteckt sind, aber da zusammengezählt werden darunter. Das ist zum einen einfach Transparenz mehr herzustellen, ein transparenteres Verwaltungshandeln, dass es einfacher nachvollziehbar ist. Sei es schon, weil wir gerade jetzt wieder bei Verwaltungsleistungen waren, wir alle kennen bei Amazon, ne? Ich bestelle. Und dann kann ich sehen, wie weit ist die Bestellung und dann kriege ich die Info, dein Paket wird jetzt ausgeliefert. Seit neuestem kriege ich noch quasi wie so eine Art Live-Tracking und kann gucken, wo mein Paket ist. Und warum geht sowas nicht auch in der Verwaltung? Ne? Also das, wenn ich, da kann ich, was wir gerne oder was wir fordern und was wir gerne wollen, ist eben, dass auch für Verwaltungsdienstleistungen so ein Service da ist. Also dass ich sehe, an in welchem Status ist mein Antrag, den ich ja gerade mache. Und genau, dass da eben die Verwaltung offener, transparenter mit ihren BürgerInnen agiert. Genauso gehört darunter aber eben auch das Thema, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, offene Daten, Open Data. Wenn die Stadt ihre verwaltungsinternen Daten offen und frei zur Verfügung stellt, kann ja auch die Zivilgesellschaft eine Art Kontrollfunktion einnehmen, das Handeln ist transparenter nachvollziehbar, man kann sehen, okay, aufgrund welcher Datenbasis trifft die Verwaltung welche Entscheidungen, das zählt auch darunter. Ebenso aber auch das Thema, und das ist auch ein sehr persönliches Anliegen mit gewesen, aber dann auch die AG als Ganzes hat das auch, steht dann natürlich dahinter und fordert das, und zwar die Verwendung oder die Erhöhung des Einsatzes von quelloffener bzw. freier Software, also Open Source Software in der Verwaltung. Hintergrund ist eine sehr große Abhängigkeit des Staates, das ist sowohl auf EU-Ebene ist das das Problem, auch für Deutschland, aber eben auch die Kommunen von einzelnen Softwareherstellern. Ganz hervorheben möchte ich an der Stelle Microsoft, das glaube ich, das kennt halt jeder und jede, und diese Problematik trifft sich auf allen Ebenen, dass überall in den Verwaltungsamtsstuben wird Microsoft Office eingesetzt. Mittlerweile entsteht dadurch Microsoft auch ein Cloud-Zwang, weil Microsoft schon angekündigt hat, dass sie in ein paar Jahren das klassische Office, was man sich installiert auf seinem Rechner, ohne Internetzugang quasi gar nicht mehr nutzen kann, sondern nur noch das Office 365. Und also hier bestimmt ein Hersteller sozusagen, wie das Produkt genutzt werden können kann, und legt auch die Preise fest, die Lizenzkosten steigen. Da gibt es eine sehr interessante Studie, die vom Bund da mal in Auftrag gegeben wurde und die eben festgestellt hat, dass die Abhängigkeit gegenüber einzelnen Softwareanbietern und im speziellen Microsoft sehr hoch ist. Und dem wollen wir eben unter dem Stichwort digitale Souveränität entgegentreten, indem wir sagen, Mensch, die Stadt soll mehr Open Source einsetzen. Und da möchte ich das Stichwort Open Source Strategie mal einbringen. In Sachsen haben wir durch Bündnis Grüne es geschafft, eine Open Source Strategie für die sächsische Staatsverwaltung zu verabschieden. Die befindet sich jetzt auch in der Umsetzung, auch eben mit dem Ziel, den Open Source Einsatz deutlich zu erhöhen und damit die Abhängigkeit gegenüber einzelnen Softwareanbietern zu verringern. Und so etwas stellen wir uns eben auch für Leipzig vor, dass hier der Einsatz von Open Source Software deutlich erhöht wird. Und beispielsweise ließe sich das eben über eine Koordinierungsstelle für digitale Souveränität und Open Source umsetzen, so wie das zum Beispiel gerade auch in Dortmund umgesetzt wird. Die sind da schon ein Stück weiter. Genauso auch die Städte München und Berlin, aber auch Hamburg. Wir finden aber, dass da auch Leipzig mit reingehört in diese Riege der Städte, die hier vorangehen und sich unabhängig machen.
Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende. Und da möchte ich doch uns allen noch die Gelegenheit geben, einen Schlusssatz oder auch zwei Schlusssätze noch zu formulieren. Anja, möchtest du anfangen?
Genau, vielleicht wären es auch 10 Abschlusssätze. Also für mich ist da mal ganz wichtig, so rauszustellen, wir reden jetzt hier über dieses Leipziger Programm und jetzt für uns konkret die Energiewende, und der Unterschied zu früher ist jetzt ganz klar, wenn wir jetzt diskutieren, betrifft es einfach jeden Einzelnen, jeder Einzelne. Und früher, wenn wir mal so 6 Jahre zurückgehen, da war in der Berichterstattung klar, dann könnte mich irgendwie interessieren, wird dort eine riesen Windkraftanlage errichtet mit vielen Windrädern. Das ist eher so auf der abstrakten Ebene gewesen. Da kann ich entweder dafür sein oder wenn ich irgendwie politisch aus einem anderen entgegengesetzten Lager stamme, dann konnte ich das schlecht finden. Aber jetzt ist es ja wirklich so, dass es uns alle im Persönlichen trifft, im Privatleben. Der ganze gesetzliche Rahmen und die Programme, die darauf ja auch abgestimmt sind, das betrifft jetzt einfach so die Art und Weise, wie wir leben, also wie wir wohnen, wie wir mobil sind, wie wir in welchem Haus wir leben, welche Heizung wir haben. Jetzt geht es wirklich um die Themen Heizungstausch, Haussanierung, ob ich vielleicht mein Auto abschaffen muss, was jetzt noch einen Verbrennermotor hat und so weiter. So, und weil das uns eben alle so konkret betrifft, denke ich, ist es auch klar, dass wir mit so vielen Sorgen, Ängsten und Abwehrhaltung erstmal rechnen müssen als Reaktion. Also es ist total verständlich, dass die Leute erstmal so reagieren. Es ist ja auch inhaltlich schwer zu durchsteigen. Es ist auch eine Art Überforderung einfach der Themen. Es wird wirklich viel abverlangt, dass auch der ein oder andere oder die ein oder andere Abstiegsängste entwickelt, überhaupt Ängste vor Veränderungen, wirklich nachvollziehbar. Und wir können da einfach entgegensetzen, wir bleiben hier offen, wir argumentieren logisch, denn das betrifft uns zwar jetzt alle und das ist aber genau auch die Riesenchance, weil so bewegen wir eben wirklich was zu so einer guten Transformation, wenn wir hier alle mit anpacken und alle gefordert sind und die Energiewende wirklich so auf dieser Einzelebene auch durchführen. Das ist die Riesenstellschraube, wir drehen jetzt einfach alle und das hätte man sicherlich früher, ich erinnere mich auch noch an Presseartikel, vielleicht vor 6 Jahren oder vor 8 Jahren, da hieß es nämlich immer, da war der Grundtenor, ja, Klimaschutz wollen alle, aber niemand jetzt auch politisch will in den sauren Apfel beißen und wirklich so was Konsequentes entscheiden und umsetzen, irgendein Gesetz erlassen, was die Leute in ihrer Komfortzone und in ihren Gewohnheiten trifft. Und niemand wollte da irgendwie, dass die Leute Einschnitte hinnehmen müssen. Und jetzt ist wiederum dieser politische Wille klar erkennbar. Er ist auch mega wichtig. Wir können einfach auch gar nicht mehr anders und wir sollten einfach die Chancen, die darin liegen, wirklich in den Vordergrund stellen. Das wäre so ein bisschen mein Schlusswort. Wir kommen sowieso nicht drum rum. Die Zeichen der Zeit stehen auf diesen ganzen Veränderungsprozessen.
Ja, das trifft ja auch auf die Digitalisierung zu. Was wäre mein Schlusswort? Ich freue mich natürlich, da ich ja zur Stadtratswahl oder zur Kommunalwahl jetzt für den Stadtrat antrete auf Platz 2 in Mitte, würde ich mich natürlich über jede Stimme von euch freuen, um so quasi direkt aus dem Stadtrat heraus die Digitalisierung in dieser Stadt, in meiner Stadt, bin gebürtiger Leipziger, voranzubringen. Da freue ich mich sehr, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Vielen Dank.
Ja, und von meiner Seite, ich hatte vorhin noch vergessen, Speichertechnologien zu erwähnen. Das ist auch ein Teil der dezentralen Energiewende, eine Maßnahme, die die an vielen Stellen eingesetzt werden kann, um den eigenen Verbrauch zu reduzieren. Und das hätte sehr viele Vorteile. Und auch dafür, glaube ich, werden wir uns einsetzen. Und wie auch Anja schon gesagt hat, jeder ist betroffen, jeder kann aber auch mitmachen. Jeder kann selber auf dem Balkon, auf dem Dach irgendwie ein kleines Solarkraftwerk errichten und mit Speichern das noch verbessern. Und die werden auch im Preis fallen. Deswegen glaube ich auch, es ist eine große Herausforderung, aber es gibt auch tolle Chancen mitzumachen. Das ist auch leichter geworden und möglich geworden. Und dafür stehen wir als Grüne auch vor allem, dass wir nicht nur die Großen, der Staat macht das schon, sondern dass auch mündige BürgerInnen selbst ihr Energieschicksal mit teilweise in die Hand nehmen können und damit Teil der Energiewende sein können. Und in diesem Sinne verabschiede mich hier vom Podcast-Studio. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.